Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der Predigttext steht ja heute in der Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Ich vermute mal einen Text, den viele von Ihnen schon mal irgendwann mal gehört oder gesehen haben dann. Aber ich denke, ich möchte ihn heute mal in einen anderen Kontext stellen, weil ich denke, er zeigt so richtig beispielhaft auch auf, wie wir, aber auch wie Sie, jeder einzelne von Ihnen, ganz persönlich und ganz konkret auch vorgehen könnte, um ein Stück weit diesen Rückgang der Kirche, der Gemeinden, was entgegenwirken zu können. Ich möchte mir aber einfach erstmal den Text vorlesen, also der Kämmerer aus Äthiopien. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, Jesaja 53, 7 bis 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde ein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Propheten das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Liebe Gemeinde, ich habe mal eine Frage an Sie. Überlegen Sie mal ganz kurz, wie Sie in die Gemeinde gekommen sind. Vielleicht auch hier in die Johannesgemeinde, also beim allerersten Mal. Ich würde Ihnen jetzt gerade drei Optionen anbieten und einfach mal bitten, sich für eine dieser Optionen zu entscheiden und dann kurz Handzeichen zu geben. Also die erste Option wäre: Naja, ich bin hier in die Gemeinde eigentlich reingeboren, ich bin hier aufgewachsen und bin einfach immer dabei geblieben. Deshalb bin ich hier und auch heute hier. Die zweite Option, wenn Sie sagen: Naja, ich bin irgendwann mal hierher zugezogen oder ich bin als Gast hierher gekommen und ich fand es hier gut und deshalb bin ich hier. Und die dritte Option, dass Sie sagen: Naja, ich bin eigentlich nur hier oder ich bin überhaupt mal in den Gottesdienst gekommen, weil mich irgendjemand mal ermutigt hat oder eingeladen hat. Okay? Also ich bitte mal kurz Handzeichen, die sagen: Ich bin hier eigentlich reingeboren, ich bin hier aufgewachsen. Ja, das sind so vier, fünf, genau. Wer sagt: Ich bin umgezogen, bin beziehungsweise als Gast hier, aber ich bin von allein hierher gekommen? Ja, das ist ein ganz großer Teil. Und wer sagt: Ich bin irgendwann mal eingeladen worden, sonst wäre ich eigentlich nie in den Gottesdienst gekommen? Auch, ja, das sind 7, 8, 9 Leute. Genau. Erstmal vielen Dank. Genau. Ich denke, bis vor einigen Jahrzehnten war das absolut normal, dass man zu einer Gemeinde gehört hat. Nach den 50er, 60er Jahren war 90% der Bevölkerung in Deutschland evangelisch-katholisch-freikirchlich. Das heißt, wenn man in den Gottesdienst kam, kam man einfach, weil man dazugehört hat. Oder wenn man umgezogen ist, dann ist man halt automatisch in die Gemeinde gegangen, zu der man dann einfach automatisch auch dazugehört hat. Das war ganz normal dann. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Wir sind halt nicht mehr die Mehrheit und das spüren wir ja auch hier in den Gottesdiensten, aber es ist auch statistisch inzwischen klar. Wir wissen und haben ja alle schon gehört, dass jetzt seit letztem Jahr alle Christen, also evangelisch, katholisch, freikirchlich, alle zusammen, wir in Deutschland nicht mehr die Mehrheit haben. Und wir Evangelischen haben so ungefähr 20-23% der Bevölkerung. Und ich denke, wir schrumpfen. Wir schrumpfen, das ist jetzt kein neuer Prozess, das ist ein Schrumpfungsprozess, der schon Jahrzehnten geht, aber wir sind jetzt halt so klein, oder wir werden so kleiner, dass es halt auch strukturell wir spüren. An den Finanzen, an Predigtstellen und zu Themen wie auch das, was EKN 2030, Nachbarschaftsräume und alles, was auf uns zukommt eben, wo wir einfach merken, wir müssen uns anders organisieren, weil wir kleiner werden. Die Frage ist nur, was nun? War es das? Wollen wir jetzt halt uns immer mehr zusammenrotten, die noch da sind und ja, einfach die Zeit genießen, die wir einfach noch haben, bis dann der Letzte das Licht ausmacht? Wenn man so ein bisschen schaut, was so in den Gemeindeberatungsszenen, aber auch in den Kirchenleitungskreisen geht, wird eine Botschaft ganz klar. Liebe Gemeinden, und damit sind auch wir gemeint, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern, weil die äußeren Rahmenbedingungen sich geändert haben. Egal wie, was wir machen, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das gilt aber auch für Gottesdienste, für Begrüßung, für Inhalte, für Dinge, die wir einfach machen. Weil wenn wir so weitermachen, wird es nicht besser werden. Die letzte Kirchenmitgliedsuntersuchung, also wo ja Sie alle auch oder auch, exemplarisch mitmachen konnten dann und ausgewählt wurden, waren auch 70-80% der Gläubigen sagen, wir müssen ändern, wir müssen es dramatisch ändern und wir sind auch dazu bereit. Die große Frage ist nur zurzeit, wie? Und es gibt keine Antwort. Zumindest nicht eine, die für alle gilt und ich glaube, das ist auch gut so. Aber die Ermutigung, die wir alle kriegen, und das geht wirklich von allen Seiten, probiert aus. Verändert Dinge, probiert einfach aus. Macht das, was euch Gott vielleicht aufs Herz hängt und macht aber nicht das Gleiche weiter. Und was gesegnet ist, führt fort und was sich halt nicht bewährt hat, ändert. Seid mutig und probiert aus. Es gibt zurzeit 5 Thesen, die relativ bekannt wird, die Sie fast auf vielen Kongressen sehen, die vom Professor Philipp Bartolomeo, der ist Professor der praktischen Theologie in Landau-Pfalz ist, der dazu ja einiges gesagt hat, wie vielleicht die 5 Basics für eine missionarische Gemeinde aussehen. Ich glaube, wir können sie mal kurz einblenden, genau. Und die erste These ist, es braucht eine starke missionarische Leidenschaft. Und damit sind Sie gemeint. Dass wir sagen, Leute, ja, die Rahmenbedingungen haben sich geändert und ich will von Gott erzählen, auch außerhalb des Gottesdienstes. Dass es eine Leidenschaft ist, nicht ein Muss oder ein Druck, sondern dass wir Freude dran haben. Und das zweite ist, was er so nennt, Umparken im Kopf. Damit sagt er einfach, Leute, es hat sich alles verändert, wir müssen auch uns ändern, wir müssen anders denken lernen. Das, was wir bisher gewöhnt waren, wird so nicht weiter existieren können, wenn wir es beibehalten wollen. Es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht um die Form und die Themen dann. Umparken im Kopf, anders denken. Und dann, und jetzt kommen so ein paar wichtige Aspekte, er sagt, entscheidend sind die Beziehungen zu noch Nichtchristen. Dass wir alle achten, dass wir nicht nur in einer christlichen Bubble leben, also nur unser Freundeskreis sagt, nee, das sind alles nur Gemeindemitglieder Christen, sondern dass wir ganz bewusst uns auch umschauen, wo sind Nichtchristen, wo wir einen Kontakt aufnehmen können, wo wir Beziehungen aufnehmen können. Und daraus natürlich auch die Punkte 4 und 5. Man sagt, wir müssen auch achten, dass unsere Veranstaltungen, Gottesdienste, Glaubenskurse, Hauskreise gästesensibel sind. Dass wenn jemand hier reinkommt und zum allerersten Mal da ist, gut begrüßt wird. Kurze Frage, falls sich jemand traut, ist heute jemand zum allerersten Mal da? Genau. Sind Sie begrüßt worden? Nicht? Oh, dann haben wir schon das erste Learning heute dann. Schön, dass Sie da sind also. Ich freue mich, dass Sie besonders hier sind. Und das geht es einfach, dass man sagt, Sie sind wahrgenommen, aber jetzt sind Sie wahrgenommen, auf alle Fälle Sie beide. Und dass wir das gucken, auch inhaltlich, sprachlich und wie wir das machen. Und natürlich, dass wir das ist der letzte Punkt, eine Wertschätzung haben, um zu sagen, jede Frage ist erlaubt, jeder kann kommen, wie er möchte dann. Und nicht, dass wir gleich belehrend eingreifen. Vielleicht sagen Sie, ey, richtig spannend, klasse. Was hat das aber jetzt mit unserem Bibeltext zu tun, mit unserem Kämmerer und mit den Philippustern? Und ich würde einfach nochmal kurz den Punkt mit Ihnen eins gehen, missionarische Leidenschaft. Wenn man ein bisschen sieht, die Situation davor, Philippus war in Samarien und hat gerade durch Gottes Segen eine Riesengemeinde aufbauen können. Und das war richtig gesegnet dann. Und er war so richtig froh und happy dann. Und dann kommt plötzlich dieser Engel und sagt, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und das heißt, er ging sofort los. Ohne Diskussion. Und ich denke, er hat jetzt viele gute Argumente gehabt. Sagt, ja, Moment mal, langsam. Hier ist gerade eine Gemeinde entstanden, ich habe da viel zu tun, ich predige, ich mache. Ich muss erst mal schauen, dass die Strukturen stehen, dass stabil ist, dass keiner verloren geht und so. Und das wären ja vernünftige Gründe gewesen. Das macht doch gar keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie gehe. Und dann auf eine öde Straße auch noch, wo kein Mensch ist und an der Mittagssitze. Ist doch recht Quatsch. Wegen vielleicht, dass man da ein oder zwei da draußen irgendwo finden soll, soll ich jetzt alle zurücklassen, macht ja keinen Sinn. Aber wir spüren, dass Philippus sofort darauf vertraute, dass er das machte, weil er hatte, glaube ich, diese Leidenschaft. Und besonders, er hatte gelernt, umparken im Kopf, also der Punkt 2. Denn er hatte etwas erlebt zuvor. Philippus war nämlich auch einer der, die die erste Gemeinde in Jerusalem kennengelernt hat. Also nach Pfingsten, wo die erste große Gemeinde, und die ist ja gewachsen und getan, die haben ja geteilt und es muss ja richtig toll gewesen sein dann. Und ich glaube, wenn es nach den allen gegangen wäre, dann hätten die halt einfach diese Kirche größer und größer gemacht und hätten wir heute eine Mega-Church in Jerusalem gehabt und wir wären hier irgendwie vielleicht zugeordnet oder auch nicht. Aber dann kam es ja anders, dann sind sie ja vertrieben worden von den Römern. Und Philippus war einer, der auch vertrieben worden ist. Und er kam als Vertriebener in die Hauptstadt nach Samarien. Und dort hat er dann angefangen, die Gemeinde zu bauen, zu predigen, zu tun. Und Gott hat es gesegnet, weil Gott hat es genutzt, diese Vertreibung. Und ich glaube, er hat gelernt, ich wäre jetzt in Jerusalem bei dieser schönen großen Gemeinde geblieben. Aber umparken heißt andere Wege gehen. Irgendwo hingehen, wo es vielleicht gar nicht erstmal Sinn macht. Manchmal auch durch Vertreibung, manchmal freiwillig. Aber er hat gemerkt, Gottes Wege sind nicht meine Wege und nicht unsere Wege. Und so war er bestimmt gespannt und neugierig. Gut, wenn ich jetzt hin muss, auch wenn das irgendwie gar keinen Sinn macht, dann gehe ich da einfach hin. In der Hitze, in der Öde, bin mal gut. Umparken im Kopf, Vertrauen auf Gott. Und dann kommt der Punkt 3, also hier in der Geschichte geht es nicht alles in Zeitraffer und Geschwindigkeit, Beziehungen aufbauen. Wo er dann, der Heilige Geist ihm sagt, geh zu diesem Kämmerer, hätte mir ja sein können, hey Kämmerer, pass mal auf, hast du schon von Jesus gehört und so weiter und ihm dann was gepredigt und gemacht, hat er aber nicht. Und ich glaube, das ist das, was wir auch lernen müssen, er hat erstmal zugehört. Er lief nebenbei, hörte, was der so sagte, hat ihm eine Frage gestellt, verstehst du eigentlich, was du sagst? Und dann ist was entstanden. Und dann hat der Kämmerer zu Philippus gesagt, du, komm, steig mal ein, erzähl mir mal davon. Und ich glaube, das sind die Momente, wo wir ja auch immer brauchen. Wenn wir Beziehungen zu Nichtchristen haben, nicht loslegen, sondern einfach nur aufmerksam sein. Wo gibt es einen Moment, wo wir einhaken können? In aller Ruhe, in aller Gelassenheit. Punkt 4 und 5 wäre jetzt nun gewesen, in Gemeinde einzuladen, Gottesdienst und so weiter. Ich denke, das war jetzt für ihn schlecht möglich. Einmal waren sie draußen auf der Straße dann. Aber ich kann mir gut vorstellen, wäre der Kämmerer jetzt in seiner Gemeinde Nähe gewesen, komm mit, hey, wir haben hier einen Gesprächskreis, Glaubenskurs, wie auch immer, irgendwo, wo du deine Fragen loswerden kannst, komm mit. Aber sie waren jetzt draußen. Also hat Philippus, und ich meine, er war ja ein Evangelist, einfach erzählt. Und er ist darauf eingestiegen. Und er hat es offensichtlich so begeistert gesagt und von sich erzählt, von der Botschaft, dass der Kämmerer auch gleich Fakten schaffen wollte. Und sagt, okay, hey, das ist klasse, das wollte ich, jetzt habe ich es verstanden, ich weiß, wer Jesus Christus ist, ich will das festmachen. Und er hat ihm offensichtlich von der Taufe erzählt und dann sagt der Kämmerer, dann lass uns doch gleich taufen. Und dann sind sie irgendwie am nächsten Wasserstelle irgendwie vorbeigekommen und der Kämmerer scheint wohl ein Mann der Tat zu sein und der Philippus wohl auch gerade nicht erschrocken und sagt, gut, dann taufe ich dich, das ist doch schön, gell? Lass uns das festmachen, die Gelegenheit nutzen und die Möglichkeit nutzen. Dann. Und dann heißt es, nach der Taufe, dass der Philippus einfach verschwand, nach Aschot weggebeamt wurde dann und dann machte er einfach weiter. Und dann heißt es, er predigte dort in diesen Orten. Also sagen, da wo mich Gott hinschickt, erzähle ich einfach von Gott. Jetzt bleibt der Kämmerer ja zurück. Jetzt werden wir denken, ja, und was macht der Kerl jetzt? Hat er ein bisschen was erfahren und ist irgendwie getauft? Also es heißt einfach nur, er zog aber fröhlich seine Straße. Und ich glaube, das ist eine Fröhlichkeit, die wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen können, wenn wir sagen, hey, wenn wir immer wieder mal Jesus ganz nah an unserem Herzen spüren, dann, wo das manchmal so einen Frieden gibt, sagt, hey, das ist einfach schön. Und für Menschen, die das ja noch nie gekannt haben und zum ersten Mal erleben, diese innere Freude, diese Fröhlichkeit, dieses Getragensein dann, oder so wie wir es vorhin auch im Psalm gelesen haben oder auch in den Lieder gesungen haben, das ist so ein inneren Frieden und ich glaube, das hat er zum ersten Mal so richtig gespürt. Wie es mit dem Kämmerer weitergeht, ist in der Bibel nichts überliefert. Es gibt in der äthiopischen Kirche Überlieferungen, die auf den Kämmerer zurückgehen, wo es dann heißt, dass er angefangen hat, das Christentum in Äthiopien zu verbreiten dann und er einer der ersten Missionare gewesen sein soll. Also wir sehen so ein bisschen, die Bibel gibt uns ganz viele praktische Beispiele dann, die wir heute in Strukturen oder Prozessen oder einfach Punkten auch ein bisschen aufbereitet haben. Und nun, jetzt können wir sagen, jo, gute Predigt, lasst uns beten und zum nächsten Punkt weitergehen. Aber es wäre doch eigentlich schade, oder? Wie eingangs erwähnt, haben wir gesagt, wir sind in einem Umfeld zurzeit, wo die Menschen einfach keinen Bezug mehr zur Kirche haben. Und viele haben auch gar kein Wissen mehr. Wie schon gesagt, über die Hälfte gehört keiner Kirche mehr an. Und es gibt inzwischen zweite, dritte Generation von Jugendlichen und auch Kinder und auch Erwachsenen, die haben nie was von Jesus gehört. Deren Wissen von Kirche kommt aus Fernsehen. Und da reden wir von Missbrauch, Strukturen, Prozesse, was weiß ich, also alles Mögliche. Aber es wird nicht irgendwie die gute Botschaft irgendwie erzählt. Wie sollen die auf die Idee kommen, dass hier was anders sein könnte? Und da ist es absolut nicht mehr normal, dass, so wie jetzt vielleicht hier 4/5 ungefähr von Menschen kommen, ich komme einfach, weil ich hier war oder umgezogen bin, sondern es wird normal sein, wie ungefähr das 1/5 gerade eben, weil sie irgendjemand mal irgendwann eingeladen und angesprochen haben. Das wird die Gemeinde der Zukunft sein, die Gemeinde der Angesprochenen, der Eingeladenen, weil die anderen einfach naturgemäß zurückgegangen sind. Und es ist eben nicht mehr normal, auch wenn Menschen suchend sind, dass sie herkommen. Und es sind normale Menschen. Das ist ihr Nachbar, rechts und links. Wenn sie aus dem Fenster gucken und durch die anderen Fenster reinschauen, das sind die Leute. Es ist ihr Arbeitskollege, es ist der Schulkollege. Es sind die im Verein. Ganz normale Leute, wo sie kennen, wo sie machen, wo sie Fußball gucken, miteinander grillen gehen, sind ja nicht irgendwelche exotische Leute, gell? Vernünftige Leute da. Aber kennen Jesus nicht. Sind vielleicht suchend, aber gehen wieder Kämmerer durch die Gegend und haben gar keine Idee, dass es bei Gott sein könnte. Oder sie waren irgendwann mal irgendwo in dem Gottesdienst und haben nichts verstanden, so wie es der Kämmerer auch nicht verstanden hatte. Deshalb, umparken im Kopf heißt für uns, wir können noch so tolle Plakate, Flyer, Instagram-Posts machen. Wir können noch so tolle Predigten von hier oben, von unten machen. Wir können noch so tolle Lieder haben. Wir können noch so einen tollen Begrüßungsdienst haben und auch Kaffee am Ende. Und das braucht es weiterhin, ohne Wenn und Aber. Die Leute werden nicht kommen, weil sie es nicht wissen. Das heißt umparken im Kopf. Wirklich anzuerkennen, dass die Welt sich verändert hat. Und daher kommen wir jetzt ins Spiel. Jeder Einzelne von Ihnen dann. Es reicht eben nicht mehr aus, dass die Hauptamtlichen sichtbar sind. Hier drin oder draußen auf irgendwelchen Festen, Veranstaltungen, Kasualien oder wie auch immer. Denn zu ihren Nachbarn oder Kollegen oder wie auch immer, können ja die Hauptamtlichen gar nicht überall hingehen. Geht ja gar nicht, gar keine Chance. Das heißt, den einzigsten Christen oder einen der wenigen Christen, die ihr Nachbar oder Arbeitskollege oder wer auch immer kennenlernen kann, sind sie. Wenn wir nicht uns trauen, einfach ein bisschen davon zu erzählen, wird das nicht mehr erfahren. Und ich glaube, das müssen wir uns halt deutlich machen. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Aufgabe Kirchgemeinde ist, wenn Menschen kommen, dass wir offen sind, Begrüßung machen, Gäste sensibel und so weiter. Aber dieser Punkt 2 eben, umparken im Kopf und Beziehung zu Nichtchristen, das ist unser Thema. Das ist aber auch was Schönes, das ist ja nichts Schlimmes letztendlich, sondern das ist ja was Freudiges. Und ich glaube, jeder, der es schon erlebt hat, dass jemand sagt, ey, ich bin so dankbar, dass du mir damals mal ein Gebet oder einen Psalm mitgegeben hast, oder mich einfach eingeladen hast, hat mein Leben verändert. Und das ist doch auch eine Freude, die wir doch selber spüren. Und ich denke auch die, die vorhin gestreckt haben, gesagt haben, ja, ich bin damals eingeladen worden. werden wir auch denken, Mensch, was für ein Glück hatte ich, dass ich damals angesprochen worden bin. Wie dankbar bin ich dafür. Was würde mir heute fehlen? Wenn ich sie alle so ein bisschen angucke, sehe ich doch noch einige große und kleinere Fragezeichen. Vielleicht denkt auch der eine oder andere, naja, ich, wissen Sie, ich bin nicht so redegewandt. Außerdem bin ich ein introvertierter Typ. Und so gut erklären kann ich das auch nicht. Hab's nicht studiert, bin kein Prädikant und überhaupt und so weiter dann. Und außerdem, wer soll denn mir schon zuhören? Ich bin doch fast die ganze Zeit auf so einer öden Straße unterwegs. Und außerdem, ich weiß auch nicht so recht, wenn ich da was erzähle und mache, könnte ja auch ein bisschen komisch rumkommen. Und dann bin ich so ein komischer Kauz oder so. Ach, das will ich irgendwie auch nicht. Vielleicht denken Sie aber auch, naja, ist schon richtig. Aber ich habe einfach keine Zeit. Ich bin ja schon froh, wenn ich meinen ganzen Alltag gemanagt bekomme. Und ich bringe mich doch so viel ein hier in die Gemeinde, das ist doch auch okay. Dann brauche ich doch das andere gar nicht machen. Das müsste doch reichen. Sollte es? Ich will Ihnen Mut machen. Ich will Ihnen wirklich Mut machen. Gerade auch die introvertiert, ruhiger sind und sagen, ey, es liegt nicht so in mir. Weil Sie brauchen sich ja nicht verstellen. Einfach nur Sie, Sie sein. Weil denken Sie immer dran, Menschen legt Ihnen, Gott legt Ihnen die Menschen aufs Herz und schafft die Gelegenheit. Unser Kämmerer hat ja auch nicht bewusst entschieden, sagt, ah, lass mich mal auf die öde Straße gehen und dann gucke ich mal, wer da kommt. Ah, da kommt ein Wagen, da gehe ich vielleicht hin. Sondern das heißt ja immer, der Engel sprach zu ihm oder der Heilige Geist sprach zu ihm. Er war einfach nur aufmerksam. Und dann bereitet das Gott vor. Und ich glaube, ähnlich ist es ja auch so. Sie müssen ja nicht die Welt retten, sondern einfach im Herzen ein bisschen offen bleiben und sagen, Gott, wenn es jemand gibt, wo ich was sagen kann, dann sag es mir, zeig es mir. Und wenn Sie so einen Eindruck haben, ich glaube, da könnte ich mal kurz einhaken, dann tun Sie es und seien Sie ein bisschen mutig und vertrauen Sie darauf, dass Gott mit Ihnen ist. Und wenn Sie sagen, ich habe gerade niemanden, dann trauen Sie sich doch einfach mal jeden Morgen zu beten und sagen, Herr, zeig mir heute jemand, wo ich einfach ein Stück zugehen kann und von der guten Botschaft von mir erzählen kann. Ohne loszupredigen. Und überlegen Sie immer, es kennen Sie ja doch einige Leute. Sag es ins Kollegen oder im Verein oder in der Stadt, vielleicht auch die Verkäuferin in der Bäckerei oder wo auch immer, wo Sie einfach als netten Kollegen, Nachbarn irgendwie kennengelernt haben. Und Beziehung heißt ja einfach, man redet so miteinander. Und dann kommt doch immer wieder mal eine Situation, wo jemand von seinen Nöten oder Sorgen erzählt, von Dingen erzählt. Und da ist doch Ihr Moment zu sagen, wissen Sie, ich, reden Sie von sich. Mir tut es gut in der Situation, wo ich das habe, dass ich bete oder ich lese einen Psalm oder ich höre ein Lobpreislied oder ich gehe da einfach in den Gottesdienst oder setze mich in eine stille Kirche. Was einfach für Sie wichtig ist, einfach von sich erzählen, ganz trocken und nüchtern, so wie Sie es für sich gewöhnt sind. Und mehr nicht. In 1. Petrus steht, dass wir aufgefordert seid allzeit bereit Zeugnis zu geben, einfach zu erzählen. Aber ob was draus wird oder nicht draus wird, das können wir getrost in Gottes Händen lassen. Und wie schon gesagt, haben Sie Mut. Ich weiß nicht, manchmal im Radio gibt es, ist jetzt schlecht, ne, ist keine Werbung, aber ist halt eine Werbung, da gibt es diese Seidenbacher-Werbung mit dem Müsli. Haben Sie schon mal gehört, Seidenbacher-Werbung? Genau. Viele nicken dann. Und eine muss ich sagen, die ist zwar ein bisschen älter, die gefällt mir am besten immer. Die einfach inhaltlich so geht, wo gesagt wird, weißt Karle, du sollst einmal ein Seidenbacher Müsli essen. Na, hättest auch nicht immer die Probleme mit deiner Verdauung. Kurz und bündig. Warum? Weil ich finde, es ist herrlich und einfach direkt. Der erklärt ihm nicht, was das Müsli ist und warum das gut ist und warum das irgendwie sinnvoll ist. Der erklärt ihm gar nicht, warum das überhaupt mit Verdauung was zu tun hat. Er sagt einfach nur, aus meiner Erfahrung, wenn ich das Müsli gegangen ist, hat es mit der Verdauung geklappt. Ist sogar eher ein intimes Gespräch so ein bisschen. Und der Karle scheint sein Freund zu sein. Weißt du, Karle? Hey, guck mal, mir hat es gut getan, nimm es doch mal, mach. Mehr braucht es nicht. Und im Prinzip nichts anderes brauchen wir auch nicht erzählen. Nur halt in unserem, jetzt nicht für Müsli, sondern von dem, was sagt, weißt du, mir hat das geholfen, bei Gott, mit Gott, Ihre eigene Erfahrung weiterzunehmen. Einfach sein. Warten Sie auf gute Gelegenheiten dann und erzählen Sie es einfach. Und wie schon gesagt, ob es der andere aufgreift oder nicht, ist nicht unser Thema. Sie brauchen keinen Druck haben. Es muss keine Resonanz kommen dann. Lassen Sie stehen, und wenn jemand nicht darauf eingeht, ist okay. Beziehung weiterleben, gucken. Geben Sie es in Gottes Hand. Es gibt viele Studien, die inzwischen auch zeigen, wo Christen gefragt wurden, also Menschen gefragt wurden, die zum Glauben gekommen sind als Erwachsene, die sagen so im Durchschnitt, es hat 7 Christen gebraucht, die mich immer wieder mal auf eine gute Art und Weise was erzählt haben, bis ich selber erst mal kapiert habe, es könnte doch was für mich sein. Über einen Zeitraum von 3 Jahren. Und vielleicht sind sie der Dritte, der einfach von sich erzählt haben. Und dann kommt der 4., der 5., der 6. und manchmal sind sie vielleicht sogar der 7. und sehen die Resonanz. Also, wie schon gesagt, kein Druck, einfach fröhlich, freudig, es einfach machen und tun. Und wenn jemand darauf reagiert und sie sagen, hey, ich bin nicht der Erzähler, sag du, komm mal mit, ich habe hier einen guten Gottesdienst, ich habe einen Hauskreis oder was auch immer hier gibt oder einen Nachbarschaftsraum gibt, komm mal dazu. Oder wir treffen uns in einer kleinen Runde mit ein paar anderen Leuten und dann reden wir einfach mal drüber, was das gut ist. Also was wollen wir mitnehmen heute aus unserem Bibeltext? Eine schöne Geschichte und toll, was alles Gott so macht. Oder ich glaube, das wäre schön, wenn wir alle eine Ermutigung haben, wieder selbst aktiv zu erzählen. Da, wo wir sind, wo wir wohnen, wo unsere Nachbarn sind, Arbeitskollegen, wie auch immer sie gibt. Und ich würde alle bitten, sind bestimmt jetzt einige auch hier, die sagen, das mache ich schon, mache ich sogar relativ oft dann. Erzählen Sie es hier in der Gemeinde weiter von Ihren Erfahrungen. Machen Sie einfach den anderen Mut und sagen, du, das ist gar nicht schlimm, das ist sogar richtig schön, gell, das zu tun. Dass wir voneinander sind, dass wir voneinander ermutigt werden, dann wirklich ein Stück von dem erzählen zu können. Seien Sie da, seien Sie Gemeinde. Ich möchte nochmal am Schluss für uns beten und Ihnen auch eine Minute einfach mal Stille geben, wo Sie vielleicht nochmal hören können. Vielleicht gibt Ihnen jetzt auch gerade Gott einen Namen oder eine Person, wo er sagt, hey, die Person ist vorbereitet, geht da einfach mal hin und ich schaffe Kontakt und ich schaffe die Möglichkeit, wo Sie einfach fröhlich abwarten können. Also ich würde beten, ich gebe Ihnen kurz eine Minute Zeit und wenn Sie Namen haben, schreiben Sie sich dann am besten gleich irgendwo auf. Ja, Vater im Himmel, du hast uns gesagt, dass wir von deiner guten Botschaft weitererzählen sollen. Du siehst aber auch unsere Angst und Unbeholfenheit. Ja, und so halten wir jetzt unsere Schwäche dir hin. Und alles, was uns lähmt und Angst macht, bitten wir dich, verwandle es. Heiliger Geist, komm und verwandle uns. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du jetzt in der Stille uns nun zeigst, wen du vorbereitet hast, auf wen wir zugehen sollen, wen du siehst, wer auf uns wartet. Wenn Ihnen jemand in den Sinn gekommen ist, schreiben Sie es auf. Wenn nicht, warten Sie einfach ab. Vielleicht haben Sie ja schon längst jemand, bleiben Sie einfach dran. Ich möchte jetzt gerade nochmal für alle beten, die sagen, ja, ich glaube, ich habe jemand im Kopf bekommen. Herr, statte uns nun mit deiner Weisheit und deiner Kraft aus. Und in deinem Namen, Jesu, binden wir alle Widerstand und vertrauen darauf, dass du uns vorangehst und wir deinen Weg gehen können. Und schenke uns nun den Mut, die Gelegenheit und aber auch die Gewissheit, dass du mit uns sein wirst, egal wie unsicher wir uns fühlen, dass wir den richtigen Moment erkennen werden und die richtigen Worte finden. Amen. Wie schon gesagt, schreiben Sie es auf, ich vergesse oft solche Dinge, denke, das vergesse ich nicht. Und das Zweite ist, Sie haben auch im Eingang Zettel bekommen, die wir für die Fürbitten nachher vorlesen möchten. Also wo sie einfach sagen, vielleicht zum Thema, was wir gerade hatten, eine Fürbitte, kann aber auch für ihre Familie, für die Welt, das, was ihnen gerade einfach wichtig ist, und einfach aufschreiben, sodass wir gemeinsam dafür beten können. Wir wollen nun singen aus dem EG Plus, Lobe den Herrn, meine Seele. Und ich denke, das ist ja auch nochmal ein Lied, wo wir nochmal ganz bewusst dankbar ausdrücken können, was Gott doch alles Gutes für uns getan hat. Und das sind doch die Dinge, die wir einfach nur auch anderen Menschen erzählen können.